IrrtKatz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Arabella Wintermeyer.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Clara Atlanta-Krön.
Hi.
Und wir reden über meinen meist erwarteten Film des Jahres 2026, Wuthering Heights von Emerald Fennell. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Das ist tatsächlich so. Ich bin aber auch niemand, muss ich sagen, der so diese Listen akribisch durchgeht am Anfang des Jahres, was alles so rauskommt. Ich freue mich natürlich auch noch so ein bisschen auf andere Sachen. Aber bei dem dachte ich so, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was sie draus macht. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, um mit mir da gleich drüber zu sprechen. Auch wenn wir natürlich schon so ein bisschen spät dran sind, weil, Arabella, wir waren ja auf der Berlinale, haben da leider nicht gepodcastet. Ne? Du hattest Geburtstag an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben. Alles Gute nachträglich. Hast du das gut verdaut, was da passiert ist? Denn es geht ja leider, muss man sagen, immer noch weiter gerade.
Verdaut. Ich glaube, man kann es noch gar nicht verdaut haben, weil, wie du sagst, es ist noch am Laufen. Und für mich ist das Erschreckende, welche verschiedenen Facetten das annimmt. Also zuerst haben wir darüber gesprochen, ob Film nun politisch ist, ob er politisch zu sein hat. Dann gab es die anderen Stimmen, die gesagt haben, bitte lass doch die Filme sprechen. Und jetzt wird die Berlinale selbst zum Politikum auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das betrachtet haben. Als jetzt eben auch die Meldung kam, dass womöglich Trisha Tuttle abgesetzt werden soll und weswegen sie vor allem abgesetzt werden soll, war ich regelrecht fassungslos. Jetzt haben wir erstmal eine Art von Entwarnung, aber ich würde trotzdem sagen, das muss jetzt noch einige Debatten nach sich ziehen, was die Kunstfreiheit angeht und dass die auch weiterhin gedeckt sein muss.
Ja, also wirklich in einem wahnwitzigen Manöver bei einem Festival, wo ja so quasi aus internationaler Richtung eher gedacht wurde, naja, ihr könnt euch schon mal stärker politisch äußern, vor allem zu Gaza, jetzt aus Sicht von Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister, quasi zu sagen, Trisha Tuttle hat sich zu krass quasi zu Gaza positioniert, weil sie mit einem Filmteam ein Foto gemacht hat und weil sie nicht eingeschritten ist bei einer Rede, die völlig im Rahmen der Meinungsfreiheit war. Und jetzt wird überlegt, sie abzusetzen. Das ist schon völlig crazy, finde ich, also wie dieser Diskurs in Deutschland gerade stattfindet. Und ich finde auch noch interessant, dass dieses Treffen, was ja heute wohl war, also Donnerstag ist, während wir das aufnehmen, dass dieses Treffen ja schon vorher dann im Raum stand, dass es das geben wird. Also, dass die Zeitungen getitelt haben, naja, man trifft sich jetzt mit Tuttle, weil man sie absetzen will, so ungefähr, was jetzt ganz viele andere auf den Plan gerufen hat. Also, Filmemacher aus den Staaten, aber auch ganz viele so deutsche Institutionen, einfach Filminstitutionen, bis zur Berlinale selbst, die gesagt hat, wir wollen das nicht, so ungefähr. Also, dass man sich das jetzt auch noch eingehandelt hat, diesen quasi so Vor-Shitstorm, bevor dieses Treffen dann stattgefunden hat, an dem es jetzt wohl heißt, wir haben sie noch nicht entlassen, aber wir reden in den nächsten Tagen weiter mit ihr. Also es ist völlig verrückt. Und wer da gedacht hat, irgendwie, das ist jetzt eine gute Idee, weiß ich auch nicht. Also es ist echt krass, was es jetzt für ein Politikum irgendwie geworden ist. Und man kann nur hoffen, was man jetzt von Tuttle hält oder nicht, aber dass das nicht stattfindet und dass sich da viele dagegen stellen, dass man wegen sowas da jetzt entlassen wird. Ja.
Exakt. Ich könnte mir nun sehr gut vorstellen, dass Tuttle selbst keine Lust mehr hat auf dieses Festival und das wiederum
könnte ich mir auch vorstellen,
dass
sie
nicht verhindern.
Ja, also muss ich auch sagen, dass sie denkt, okay, Leute, das war's, kann der Nächste machen, so ungefähr. Die Frage ist auch ein bisschen, ob Wolfram Weimer, ob der nicht jetzt so ein bisschen, also ob das nicht auch schlechte Publicity ist oder ob das quasi eh für so ein Right-Wing-Handeln, wo man schon so ein bisschen, weiß nicht, den neuen Trumpismus vielleicht aufbauen will, in Deutschland vielleicht auch ganz gut ist für so die Konservative, dass sie sagen, nö, jetzt hauen wir die mal raus und dann gucken wir mal, so ungefähr. Also ein ganz ganz schlimmer Grenzfall gerade. Daniel Kehlmann zum Beispiel hat gesagt, irgendwie sollte die abgesetzt werden, wäre das die größte Katastrophe der deutschen Kulturpolitik seit der Hausdurchsuchung bei Heinrich Böll im Jahr 1972.
Oh, wow.
Also was da schon so aufgefahren wird, jetzt ist krass. Deswegen, ja, wir beobachten das natürlich. Wir haben ja kein Nachrichtensegment jetzt hier normalerweise bei Katz oder so, aber ja, die Besorgnis darüber kann man vielleicht auch einmal hier erwähnen, ja. Mal schauen, was da noch passiert. So, jetzt haben wir das mal kurz angesprochen. Wir müssen in den Schund oder auch nicht, denn es geht ja eigentlich auch um Weltliteratur, aber Emerald Fennell hat gesagt, ich mache es ein bisschen anders. Clara, schön, dass du da bist. Ich erinnere mich, wir hatten uns so ein bisschen zu Saltburn in den Haaren, als wir die Folge aufgenommen haben, dass sogar Leute bei Spotify kommentiert haben. Christian, du musst Clara auch mal ausreden lassen. Ich weiß gar nicht, wie du zu Promising Young Woman stehst, aber Saltburn mochtest du ja. Was hältst du so von Emerald Fennell?
Also ich freue mich drauf, dass wir heute wieder ordentlich streiten, weil ich absoluter Fan bin, weiterhin. Promising Young Woman für mich ist ein wirklich sehr gut gelungener Film. Saltburn kann man die Folge nachhören, wenn man möchte. Und der Film jetzt ist sicherlich nicht auf dem Level der Filme, die ich ganz besonders mochte. Aber ich denke, dass die Dinge, in denen Emerald Fennell gut ist, hier auch gut funktionieren. Und dann gibt es halt andere Bereiche, wo wir sicherlich noch ein bisschen drauf rumhacken werden heute. Aber ich fand den Film weiter, ja, also ich finde den Film gut, so.
Und das ist schon mal raus.
freue mich schon auf die, ja, gegenteilige Meinung gleich.
Ja, wer weiß, genau. Aber das ist interessant, ne, mit ihr, weil sie ist ja Schauspielerin hauptsächlich gewesen. Also Camilla in The Crown war sie zum Beispiel, dann Showrunnerin bei Killing Eve, dann quasi so ins Kino gewechselt und hat sich schon, könnte man sagen, so zu einer der bekanntesten oder bekannteren Regisseurinnen aktuell hochgearbeitet, die aber, habe ich das Gefühl, sehr umstritten ist. Also manche halten die Filme halt wirklich für so, ja, bissige, toll ausgestattete Satiren auch. Andere für so ein bisschen TikTok-Vibe-Filmmaking, habe ich das Gefühl. Wie stehst du denn zu ihr, Arabella?
Ich muss sagen, das ist einer der wenigen Fälle, wo sich auch die Filme, die vorher schon vorlagen, einer Filmemacherin nochmal für mich verändert haben mit voranschreitendem Werk. Ich war zunächst von Promising Young Woman sehr angetan, weil ich einfach auch sehr dankbar war, dass wir zu dieser Zeit im Jahr 2020 einen Film hatten, mitten in MeToo, der so klar Bestellung bezieht, also der auch sehr radikal seine Thesen vorbringt, der eben auch allein im Titel schon klar macht, wo er steht und der keine Angst davor hat, plakativ zu sein und zu provozieren. Dann kam Saltburn und da zeitigten sich bei mir schon erste Zweifel, weil sich dann für mich herausstellte, sie surft so ein bisschen auf der aktuellen politischen Welle. Saltburn war ja wiederum zu einer Zeit erschienen, als wir gerade sehr dieses Eat the Rich-Narrativ hatten, als Filme wie Triangle of Sadness oder The Menu groß waren. Und da kippte das schon in dieses rein Plakative, wo man den Eindruck hatte, nee, es geht überhaupt nicht so sehr um das Politische. Und ich würde sagen, Wuthering Heights ist das nochmal zugespitzt. Also das, was du gerade so als Vibe-mäßiges Filmemachen als TikTok-tauglich bezeichnet hast, das ist für mich dann wirklich Wuthering Heights in Reinform. Und deswegen, wenn ich mir die Zeitlinie anschaue von Emerald Fennell, von einer für mich auch vielversprechenden Filmemacherin, die eine gewisse Kantigkeit hat, eine gewisse Missliebigkeit, ist sie für mich im Zeitverlauf immer gefälliger geworden. Und Wuthering Heights ist der vorläufige Höhepunkt davon.
Ich fand auch, dass Promising Young Woman noch so die meisten Zähne vielleicht hatte, dass der natürlich auch in ein aktuelles Thema reingegrätscht ist, aber schon mit einer Härte, die für so einen Unterhaltungsfilm dann doch recht krass war, fand ich. Ich erinnere mich, dass ich das Ende, das war ja aber auch ursprünglich anders geplant, als es dann im Film war, ein bisschen schärfer mir gewünscht hätte tatsächlich. Mhm. Und bei Saltburn hatte ich schon so ein bisschen dieses Problem, dass ich das Gefühl habe, sie gefällt sich sehr in dieser Aufstaffierung von diesen verrückten Figuren irgendwie, so wie die so umeinander rumkreisen irgendwie, aber für mich ist da nicht so viel haften geblieben. Der neue Film ist jetzt aber ja Wuthering Heights und ich muss sagen, mir war das erstmal sympathisch, dieses Vorgehen, weil ich mich, als ich so die ersten O-Töne von ihr gehört habe, an meine Schulzeit erinnert gefühlt habe, weil wir haben in der Schule Emilia Galotti gelesen. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Stück von Lessing damals so dachte, als ich das gelesen habe, Mann, das wäre eine richtig geile so Gothic-Sexorgie eigentlich, wenn man das richtig verfilmen würde. Ja, also damals war irgendwie so My Chemical Romance groß und es gab auch schon dieses Gothic-Revival und ich dachte irgendwie, das könnte man irgendwie so hart eigentlich auf die 12 drehen, diesen ganzen Stoff, weil da ist auch, ich weiß nicht mehr, was genau passiert, aber da ist dann Emilia Galotti auch in dem Lustschloss des Prinzen und muss da irgendwie rausgeholt werden und sowas und das könnte man natürlich alles irgendwie recht extrem machen und genau das wollte ja Emerald Fennell jetzt mit Wuthering Heights. Der Filmtitel steht ja sogar in Anführungszeichen, was ich schon ziemlich witzig eigentlich finde, weil sie gemeint hat, so, ich wollte eigentlich, vielleicht ist das auch ein bisschen wie Denis Villeneuve übrigens Dune verfilmt hat, so wie man es mit 14 cool fand irgendwie, so muss es auf die Leinwand gebracht werden. Und das ist ja eigentlich dieser weltbekannte Roman von Emily Bronte, das auch ihr einziger ist. Und der ist ja gar nicht so Romance-mäßig hauptsächlich, wie der oft immer gilt und auch oft verfilmt wird. Ne? Also eigentlich ist das ja schon so eine sehr düstere Gesellschafts- und Charakterstudie, auch über mehrere Generationen, der gar nicht nur um diese Liebesgeschichte zwischen Heathcliff und Cathy sich dreht, sondern eigentlich auch um die nachfolgenden Generationen und dieses ganze Gesellschaftsbild einfach. Und sie wollte daraus jetzt so ein bisschen so einen ja aufgesexten Romantikfilm machen. Der heißt ja auch irgendwie The Greatest Love Story Ever Told oder sowas. Das ist ja sogar der Untertitel auch irgendwie hier von diesem Film. Und man hat natürlich versucht, jetzt hier so die großen Heartthrobs in den Mittelpunkt zu stellen. Jacob Elordi und Margot Robbie und Charlie XCX macht auch noch den Soundtrack. Also soweit so gut. Es geht in Wuthering Heights eigentlich darum, dass Heathcliff, der aus quasi armen Verhältnissen kommt und dunkelhäutig ist, auf diesem Wuthering Heights Anwesen von Cathys Vater aufwächst und die und von ihrem Bruder gequält wird. Und die verlieben sich dann aber so ein bisschen ineinander, können aber eigentlich nicht. Und sie will auch diesem Leben da so ein bisschen entkommen und heiratet dann Linton vom benachbarten Anwesen. Heathcliff geht fort, kommt dann aber irgendwann wieder zurück, ist mittlerweile ein reicher Mann. Und dann ist die Frage, kriegen sie sich oder nicht? Würde man, das hat meine Oma immer gesagt, nachdem sie auf der Couch eingeschlafen ist, haben sie sich gekriegt am Ende von dem Film. Aber im Buch geht es natürlich noch viel weiter und da ist dann wirklich die Frage, also dieser Heathcliff, der sich dann rächt für alles, was ihm widerfahren ist, so der zieht die eigentlich alle in den Abgrund und dann ist so die Frage, kann die nächste Generation wenigstens diese Wunden lecken? Jetzt ist natürlich hier die große Frage, ist jetzt hier das große, pompöse Meisterwerk gelungen? Ihr habt schon so ein bisschen anklingen lassen, wie ihr das fandet. Arabella, hat dich der Film wenigstens hier sexuell überwältigt? Erstmal egal, wie man das finden würde, ja? Ob das angemessen ist, Bronte ist ja erstmal vielleicht egal, sondern wie war das so für dich?
Tatsächlich nicht. Also ich hatte die eine Erwartungshaltung ja schon genannt, ne, dass man mit Fennell eine gewisse feministische Perspektive hätte verbinden können. Das ist es für mich nicht geworden, das ist auch in Ordnung. Die Gothic Novel wäre die andere Erwartungshaltung gewesen und da schwingt ja schon die gewisse Sehnsucht mit. Ne? Also ich frage mich ja auch im Vorfeld, wenn wir Wuthering Heights jetzt nochmal verfilmt bekommen, hat das vielleicht mit dem aktuellen Trend auch zu tun, der sich in Nosferatu auch einreiht, der sich in Frankenstein auch einreiht, was ich auch immer so betrachte als dem momentanen Verlangen nach etwas von Bedeutung, nach etwas Mythischem, nach etwas existenziell Schwerem. Und da kann die Sexualität ja durchaus mit reinspielen. Das heißt, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn das, wie du es jetzt genannt hast, dieses aufgesetzte Romantikspektakel geworden wäre. Emerald Fennell jongliert hier tatsächlich mit viel sexueller Symbolik. Mich hat es aber nie gepackt. Es wirkt für mich von Anfang an sehr aufgesetzt. Instagrammable ist das Stichwort, bei dem es mehr oder weniger bleibt. Und ich habe die Chemie zumindest zwischen Margot Robbie und Elordi überhaupt nicht gespürt. Das heißt, auch auf dieser Ebene hat mich der Film leider sehr kalt gelassen. Aber ich weiß nicht, ob es euch da anders ging. Das ist ja auch immer was sehr Subjektives, ob sich Erotik da überträgt. Bei mir hat es nicht funktioniert.
Ja, ich kann direkt sagen, dass es mir anders ging, obwohl ich weiterhin noch ganz vorsichtig versuche irgendwie mich davor zu drücken, zu sagen, wie gut ich den Film fand. Aber
nein, jetzt ist hier der Moment.
Für mich erstmal, wenn wir jetzt, wie du ja in deiner Frage auch angelegt hattest, wirklich den Film losgelöst von der Buchvorlage jetzt erstmal betrachten und in diese vermeintliche Sexiness reingehen, ist halt für mich schon mal das erste Thema, was es mir leichter gemacht hat, den Film gut zu finden, dass ich weder vorher Trailer noch Marketingmaterial noch sonst irgendwas dazu gelesen hatte und nicht die Erwartung hatte, okay, ich krieg jetzt hier wirklich das volle Programm von einer sexy Liebesgeschichte. So, sondern der Film war halt einfach vor mir und die Szenen, die Spannung erzeugen sollten und so eine Art, in dem Sinne gar nicht unbedingt Erotik im eigentlichen Sinne, sondern eher das, was da vorkommt, so eine Art Verlangen oder Sehnsucht nach einer Empfindung, das hat der Film für mich total geschafft. Und ich würde es jetzt auch zu deinem Punkt, Arabella, dass der Film keine feministische Aussagen delivern konnte. Ich würde mal zumindest sagen, okay, aber er hat auf jeden Fall geschafft, einen weiblichen Blick auf das Thema Erotik zu bringen und auch auf einige andere Themen, auf die ich später noch komme. Das mag jetzt aber nicht bei jedem funktionieren. So, verstehe ich total. Nur sind da Sachen in dem Film, die, finde ich, schon extrem effektiv inszeniert sind und die an der Mehrheit der Zuschauer, von dem, was ich aus den Kritiken und den Online-Besprechungen rauslese, zumindest nicht ohne Effekt vorbeigegangen sind. Nur bei manchen funktioniert es halt, wie es intendiert ist, und bei manchen schlägt es genau ins Gegenteil und hat fast so eine unfreiwillige Komik oder einen Cringe-Effekt, den ich persönlich gar nicht spüre, aber auf jeden Fall waren da Szenen drin, die provoziert haben. So, und das finde ich erstmal gut und ich finde es gut, dass es funktioniert hat, also auf, zumindest dieser Effekt funktioniert hat, ohne dass da jemand überhaupt unbekleidet sein muss. Ja, weil ich weiß, es wird auch auf dem Film vorgeworfen, so okay, wo war denn jetzt eigentlich die Action, ja, aber das hat es gar nicht gebraucht, weil die Andeutungen waren doch da, ich habe doch ein Gehirn, ich kann mir doch Sachen vorstellen, so, und die Erotik war auch für mich nicht auf einem oberflächlichen oder wirklich einseitigen Niveau, weil da auch wahnsinnig miese, traurige Szenen drin waren. Zum Beispiel nur eins zu nennen, wie sie die Hand von ihrem Ehemann nimmt, um sich die Augen zuzuhalten, wenn sie mit ihm schläft. So. Diese Szene, finde ich, ist so brutal fies, wenn man, also auf etlichen Ebenen. Keine Ahnung. Und davon waren einige Sachen drin, die ich echt, echt gut fand und die auch in dem Ton von Emerald Fennell irgendwie typisch sind, ja. Zu dem, was ihr jetzt eingangs schon gesagt habt, passt es auch von dem, was man von ihr erwartet, ja.
Ja, interessant. Ich bin schon mit Erwartungen reingegangen, ne? Ich dachte schon, ich kriege jetzt irgendwie die Musikvideo-Sex-Romantik-Schelle von diesem Film und war dann auch enttäuscht, als das irgendwie, als das nicht doch in der Ladung kam, die ich gedacht hätte, weil als der Film so anfängt, fand ich das schon stark, wie das so audiovisuell gemacht ist. Also wir sehen ja erstmal gar nicht, sondern wir hören eine Figur nur stöhnen. Wir denken, wir sehen da eine Sexszene. Wir merken aber dann, wenn wir das Bild auf einmal sehen, nee, das ist eine Hinrichtung. Ja, also diese Person hängt gerade. Also haben wir dieses Gefühl, und sollte Sex angetäuscht werden. Es ist aber der Tod. Das sind ja zwei Themen, die oft irgendwie miteinander verbunden sind bei Georges Bataille und bei anderen. Ja, also das so, oder ne, der kleine Tod als Wort für den Orgasmus im Französischen. Also, dass das irgendwie so zusammenhängt und dass ein Themenbilder sind, mit denen man spielen kann, das ist ja irgendwie klar. Und dann ist es ja aber wieder so, dass diese Leiche dann auch eine Erektion hat. Ja, also dann ist auf einmal doch der Sex irgendwie wieder da. Und wir sehen diese ganze Hinrichtung, wie die Frauen sich da irgendwie so halb entblößen. Den anderen ist es aber irgendwie dann auch wieder egal, was da passiert. Also ich finde schon, der Film fängt sehr aufgeladen an und ich habe auch gemerkt, dass das Publikum bei mir nicht ganz wusste, was es damit soll. Also ich war in einer ausverkauften Vorstellung gestern Abend, als ich den gesehen habe. Es waren hauptsächlich Frauen im Saal und ich kann mir vorstellen, dass viele dachten, okay, das ist jetzt halt ne, the greatest love story ever told, die wir da sehen. Und der fängt direkt an, aber mit diesen Ekelbildern eigentlich so ein bisschen. Ne? Und dann fängt auf einmal dieser Soundtrack von Charlie XCX auch so an, so rein zu dröhnen und wir wissen überhaupt nicht so richtig, wo befinden wir uns jetzt gerade. Und ich war dann wirklich für so 20 Minuten echt krass drin, also mit ihrem Vater, der da irgendwie dieser Alkoholiker ist und diese Familie irgendwie so in den Abgrund zieht und den Kinderschauspielern, die ich auch toll fand, ist auch der Junge aus Adolescence ja da und so. Ne? Und dann kommt aber wirklich irgendwann so der Moment, wo halt so, Schnitt, es sind jetzt Margot Robbie und Jacob Elordi und da hatte ich das wirklich so, dass mich das Schauspiel krass rausgezogen hat aus diesem Film. Also, dass ich wirklich so dachte, Margot Robbie, die ja wirklich so ein sehr expressives Spiel hat, ne, die wirklich durch Mimik versucht halt sehr viel immer so auch mitzuzeigen, was sie gerade fühlt und Jacob Elordi, der dann diesen Mega-Holzklotz irgendwie mit den angeklebten Haaren irgendwie so spielt und die sollen aber ja jung sein, also das ist ja als jemand, der die Vorlage nicht so gut kannte, war mir trotzdem irgendwie klar, okay, das sollen ja Teenager jetzt wahrscheinlich sein oder so, die ihre Gefühle gerade so ein bisschen entdecken und man kann sagen, das hat eine Theaterhaftigkeit einfach hier, also ihr spielen einfach Leute, die sie nicht genau vielleicht sind, was auch das Bühnenbild natürlich so unterstützt, aber der Film bleibt natürlich nicht dauernd in dieser Bewegung, sondern er ist ganz oft irgendwie so Schnitt, Gegenschnitt und dann sind die da und müssen halt sehr viel auch erzählen. Ich finde, je mehr das passiert und die so miteinander reden, so ist das wirklich mir so ein bisschen aus den Händen geglitten, dieser Film. Auch wenn ich dieses Thema an sich das vielleicht mit am stärksten finde, also dass die Sexualität an sich mit Tod aufgeladen ist und an sich etwas Negatives hat, was fast dazu führt für mich, dass der Film vielleicht eigentlich sehr prüde ist, also gar nicht sexuell befreiend, sondern Sexualität an sich vielleicht sogar als was Negatives hier darstellt und sieht. Und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, Arabella, wie hast denn du das so gesehen? Auch diese Ausstattung und sowas. Man kann ja nicht sagen, sie hat hier so einen Standard-Historien-Schinken runtergedreht, oder? Also man hat zumindest das Gefühl, Yorgos Lanthimos Film hat sie vorher immerhin mal geguckt.
Ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen, den du gerade gemacht hast. Wie sie das aufbaut, das Sexuelle, und was sie dann letztlich daraus macht. Mhm. Das ist nämlich auch die Fallhöhe, die für mich dieser Film hat. Mir ging es nämlich genau gleich wie dir. Ich war am Anfang auch sehr drin. Da funktioniert das auch alles noch sehr gut. Also du hast die Musik von Charlie XCX erwähnt, du hast die Hinrichtung erwähnt, auch dass man da das erigierte Glied des Getöteten noch zeigt. Und für mich hatte das so einen Menetekel-Charakter. Also als würde man andeuten, die Gesellschaft ist misogyn, es gibt da eine Lustfeindlichkeit, vielleicht auch speziell gegenüber der weiblichen Lust. Und um da nochmal auf das einzugehen, was du gesagt hast, Atlanta, dann kann man natürlich sagen, dass dieser Film dann später den Turn macht und die weibliche Lust auch so zeigt, das ist in sich schon feministisch. Den Punkt würde ich auch halb mitgeben. Für mich ist es dann aber immer so ein bisschen Bridgerton-Feminismus, weil letztlich bleiben wir doch in dieser Welt der Sturmhöhe, letztlich bleiben wir doch 1847 stehen. Das heißt, Frauen sind immer noch in dieser Logik eingepresst. Es gilt immer noch irgendwie, vor allem auf dem Heiratsmarkt zu funktionieren, als Mutter vielleicht noch zu funktionieren, und das neue progressive Element soll sein, dass man zwischendurch vielleicht noch masturbieren darf als Frau oder dass man vielleicht noch ein Buch liest. Dann beginnt der Film eben zu schwächeln und konzentriert sich genau auf das, Christian, was du gerade angesprochen hast, auf seine Schauwerte. Also ich würde nicht mal sagen, dass in der Anlage das nicht drin ist in Wuthering Heights, dass man daraus mehr macht, aber es ist dann genau diese besondere Ausstattung. Ich würde auch sagen, die ist mir durchaus positiv aufgefallen, für sich genommen. Also, dass man da dann eher madonnahafte Kostüme draus macht. Also, ich habe mich da sehr an die Erotica-Ära von Madonna erinnert gefühlt, gerade bei Margot Robbies Outfits. Das ist ja alles fein, dieser moderne Bruch. Warum nicht? Ich finde, nur im Verbund, wenn es dann auf inhaltlicher Ebene so substanzlos bleibt, dann wirkt das natürlich noch mal oberflächlicher. Also dann kann ich am Ende des Films, wenn er keinen zusätzlichen Punkt gemacht hat, der inhaltlicher Natur von Substanz ist, dann wirkt das nur noch mal einzahlend auf diese generelle Kritik, die ich an diesem Film habe. Es wirkt zeitgeistig im Sinne von, ich möchte gar nicht mehr sein als Hülle. Und es tut mir leid, Atlanta, dass du da das so anders siehst, dass ich das irgendwie nicht fühlen kann, dass da noch so viel mehr drin ist. Aber für mich hat das so sich so präsentiert leider bis zum Schluss. Und ich hätte ihn tatsächlich gerne gemocht aus dieser zwei verschiedenen Punkte, dass ich eben von Fennell eigentlich durchaus noch sehr viel Spannendes erwartet habe, dass ich es als Gothic Novel gelesen habe. Aber auch wenn ich es von diesen beiden Punkten trenne, nur diesen Film betrachte, bleibt er für mich eben in dieser schönen Oberfläche verhaften. Und das, ja, trägt für mich einfach nicht letztlich.
Naja, verstehe ich größtenteils. Aber bevor wir jetzt unausweichlich dazu kommen, was hier mit dem Buch passiert ist, würde ich doch einfach einmal noch losgelöst den Film als Standalone-Geschichte kurz anschauen mit der Frage, okay, ist da nichts drin? Ist es wirklich nur ein auf die Leinwand gebrachtes Pinterest-Board? Ja, und ich sage das jetzt abfällig, obwohl ich es eigentlich total, also den Look total mochte. Und ihr habt es jetzt schon gesagt, aber die Ausstattung und die Kostüme sind also wirklich bis ins kleinste Detail gut gemacht. Und die hängen für mich mit dem Inhalt auch zusammen und der Soundtrack auch, weil ich für mich, und ich sage gar nicht, dass es die Intention der Regisseurin und Drehbuchautorin war, aber ich für mich nehme aus diesem Film raus, okay, wir leben im Jahr 2026 und schauen uns an, was ökonomische Bedingungen und soziale Gefälle mit sich gebracht haben in 1847. Und was passiert, wenn wir diese Limitation mit modernen Sachen mixen und wie fühlt sich das an? Und dadurch ist für mich so ein ganz krasser, wirklich provozierender Schmerz während des Schauens in mir hochgekommen, weil ich dachte, einige Elemente, ich halte es fast nicht aus, wie, was für ein Albtraum es ist, dass es da keine medizinische Versorgung gibt, was für ein Albtraum es ist, dass ich als Frau in dieser Situation, in dieser Zeit keine andere Möglichkeit habe, auf überhaupt mein Überleben zu sichern, anders als mich an irgendeinen Mann dran zu hängen, egal auf welche Weise. Und Ich, wenn ich nicht in der Großstadt lebe, bin ich darauf angewiesen, dass zufällig jemand ins Haus neben mich zieht. So. Und das finde ich eine Situation, die ist nicht inhaltsleer und das ist auch vielleicht nicht der Fokus des Films, weil es mit der Paarbeziehung der beiden Hauptcharaktere erstmal nichts zu tun hat. Aber dieses Grundgefühl ist alles für mich in dem Film drin und ist so brutal, wenn man das mit Charlie XCX unterlegt. Und auch als eine Situation war, wenn Joseph, denke ich, heißt der eine andere Angestellte des Vaters, von ihr gefragt wird, was eigentlich aus seiner Geliebten geworden ist. Und er sagen kann, hä, was meinst du? Natürlich ist sie weggegangen und hat jemanden geheiratet, hat ein Kind. Manchmal sehe ich sie noch auf dem Markt. So. Und da mit drin steckt, ja, aber für ihn als Person gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendeine Zukunft sich zu bilden. Er ist abhängig von diesem Vater und that's it. Und seine Geliebte hatte halt eine Möglichkeit, irgendeinen Mann zu finden. Ich weiß ja nicht, wie es ihr geht, das sagt der Film nicht, aber so diese kleinen Details, finde ich, das kann man sich einerseits heute ja nicht mehr vorstellen. Ich wusste auch natürlich vor dem Film, also natürlich wusste ich, wie die Gegebenheiten 1850 sind vorher, aber dieses Gefühl, das zu mischen mit einem Pinterest-Look, fand ich echt, echt brutal und hat mir leid getan und hat mir weh getan. Und ich finde es auch nicht inhaltsleer, dass wir mit Charakteren mitfühlen oder zumindest mitfühlen sollen, die halt so unsympathisch sind und die gebrochen werden. Und trotzdem kann ich ja bei deren Motivation verstehen. Ich kann es auch von Nellys Perspektive verstehen, wie die ökonomischen Zwänge einfach dazu führen, dass sie so handelt, wie sie handelt. Und man kann ihr nichts vorwerfen. Und andererseits wird ihr dann dauernd was vorgeworfen. Okay, was soll sie machen? Aber Kathy ebenso hätte sich, also was ist denn wirklich ihre Entscheidungsmacht? Und dieses Gefühl von in die Jetztzeit zu holen, find ich schon sehr spannend und finde ich nicht substanzlos und finde ich auch nicht nur auf Effekt getrimmt.
Kann es sein, dass der Humor so ein bisschen dem, was du gerade sagst, so ein bisschen entgegensteht in diesem Film? Denn das war mein Gefühl. Also, dass Emerald Fennell schon auch viel auf den Gag-Film, das wurde sehr viel gekichert, als die weitere quasi wichtige Frauenperson in dem anderen Anwesen so vorgestellt wird und man dann merkt, die soll so ein
Ja.
irgendwie bisschen blöder Nerd irgendwie so sein, ja, und die ist irgendwie dann so die Peinliche, die irgendwie auch da ist, ihr neuer Ehemann, der so ein bisschen der Loser irgendwie so ist. Also Leute werden halt auch für einen Film, der manchmal so realistisch und brutal und irgendwie so war es damals, neben natürlich der künstlichen Ausstattung sein soll, werden dann so Figuren aufgefahren, die irgendwie so krass starke irgendwie Comic Reliefs sind anscheinend oder Dialoge und auch Schnitte, die so stark auf so einen Gag aus sind, dass ich es dann doch manchmal nicht so richtig glauben konnte, also diese Ernsthaftigkeit. Und ich dachte zwischenzeitlich auch
Ja.
manchmal, wenn die alle richtig ernst und auch so larger than life wie in so einer Oper oder sowas wären, ja, wenn man bei allen denken würde, oh, was für ein mieses Arschloch bei jedem Einzelnen, den man da sieht. Ja, dann wäre man irgendwie vielleicht auch mehr so weggetragen worden von diesem Film und von diesen Gefühlen. Aber ich fand dieser ständige Tonshift, der auch immer wieder doch auch eine Komödie sein will und wo ich das Gefühl habe, in dem Sinne vielleicht auch Instagram-Filmmaking, dass ich im Film gar nicht richtig diese Sehnsucht den beiden glaube, aber ich soll quasi, weil ich Elodie so kenne als Star von Instagram vielleicht, dadurch soll ich den quasi so anhimmeln. Das hat sehr
Okay.
geklappt im Kino. Also im Kino war immer, habe ich gemerkt, dass das Publikum sehr abgestoßen und verwirrt war von vielem, was passiert ist. Und wenn er aber dann wieder so richtig sexualisiert wurde, dann sind die Gefühle wieder so irgendwie angeschwollen und dann wurde richtig auch sogar gepfiffen und gejubelt. Also gerade als er zurückkommt und diesen sehr so Darcy-haften Look auf einmal hat, da auf einmal hat der Film gewonnen. Und das ist ja was, wo der Film dann doch wieder mehr Musikvideo wird. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn geritten
Ja.
wird, wenn Charlie XCX spielen darf oder sowas, wenn der Film wirklich auch Musikvideo irgendwie sein darf, dann überzeugt er mich mehr, als wenn wieder irgendwie gespielt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht stehen diese beiden Elemente in einem interessanten Verhältnis. Das ist immer, wenn das passiert, das ist eher eine Traumebene und die Realität crasht dann da wieder rein. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Ton so die Botschaft mir so ein bisschen verleidet tatsächlich.
Mir geht's ganz ähnlich. Mir kommt es so vor, als würde oft mal kurz eine Bedeutung angedeutet. Also wenn man jetzt auch auf das eingeht, Atlanta, was du sagtest, die ökonomischen Bedingungen, das soziale Gefälle, es wird mal irgendwie in den Raum gestellt, wenn wir jetzt gerade auch bei den beiden Protagonisten bleiben, und dann wird es doch nicht ernsthaft verfolgt. Und ich finde, gerade zwischen den beiden ist ja dieses Gefälle das eigentlich Interessante und auch die Verunmöglichung der Liebe aufgrund der ökonomischen Bedingungen. Ich sehe das im Film nicht wirklich reflektiert. Also ich sehe da am Ende zwei kaltherzige Personen, mit denen ich auch nicht wirklich mitfieber. Jetzt kann man natürlich sagen, die Kaltherzigkeit, die Härte, die zwischen denen erwächst, die hat auch mit den ökonomischen Bedingungen zu tun. Mir persönlich ging es so, dass mir das nicht durchweg gezeigt wird, und ich nehme es für Nell auch nicht wirklich ab, genau wegen der Grausamkeit, Christian, die du wiederum adressiert hast, die mitunter auch im Blick mitschwingt auf andere Personen. Und da ging es mir auch zum Beispiel um Isabella Linton, die du genannt hast, die eben genau dieser Nerd ist, die auch so ein bisschen das Dummerchen ist. Und auch wenn wir uns dann wegbewegen, möchte dieser Film jetzt tatsächlich so gesellschaftlich relevant sein oder möchte er doch eher Oberfläche sein, sexuell aufgeladen, dann finde ich ihn auch übrigens teilweise im Umgang mit dem Sexuellen nicht besonders erfreulich. Also wenn man jetzt auch das ernst nimmt, was später zwischen Isabella und Heathcliff passiert, oder ich sage es mal allgemeiner, es gibt ja auch BDSM-Elemente an verschiedenen Stellen in diesem Film. Einerseits das Erweckungserlebnis von Kathy, wenn man so möchte, wenn sie eben Hausangestellte beobachtet bei einem sexuellen Dominanzspiel und später eben auch in einer anderen Variante, dann hat das nichts von diesem, ja, BDSM wird irgendwie ernst genommen als Praktik, die man auch irgendwie mit Konsens vollziehen kann, sondern es wird immer irgendwie so ein bisschen dann doch wieder als schmuddelig und doch wieder als was Negatives eher, als was Grenzüberschreitendes, was erniedrigend ist, gezeigt. Das heißt, dieser Bruch, was zeige ich jetzt, was soll dieser Film sein, was möchte er betonen, was will er gerade nicht sein, der ist für mich auch zu uneinheitlich. Also ich fand immer mal wieder schöne Bilder, ich fand immer mal wieder schöne, tatsächlich auch ganz vereinzelt berührende Momente, aber als Gesamtprodukt war es mir zu schwankend in dem, was es sein soll.
Da habe ich kurz ein bisschen gedacht, jetzt wird es interessant, also als diese Szene kommt, weil ja Dark Romance ja auch so das große Thema irgendwie gerade ist und wir immer das Gefühl haben, noch traut sich niemand so richtig irgendwie mal zu verfilmen. Wann kommt es dann? Vielleicht ist Pillion dann irgendwie der Film, der das so ein bisschen hat. Nein, ist es nicht. Nein. Okay.
Das ist aber die Flucht über die Comedy ist omnipräsent und ich muss auch sagen, sie nervt mich etwas. Also wir können nicht allem entkommen, indem wir uns ins Lächerliche immer wieder fliehen. Haha, hihi. Und genauso macht es Pillion leider auch. Foreshadowing, tut mir leid, wenn ich das jetzt vorwegnehme.
Also der Film ist, genau, aber manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, weiß ich nicht, da ist ein bisschen Camp, da ist irgendwie so ein bisschen Rocky Horror Picture Show oder irgendwas. Also als dann Elodie wirklich so reinkommt in dann ihr Zimmer, in Isabellas Zimmer und dann irgendwie so sagt, so du, ich bin, also und er ist komplett nass, ja, er kommt aus dem Regen, ist irgendwie super nass, kommt er da an in diesen Raum rein und sagt jetzt so, irgendwie, ja, ich werde dich irgendwie immer nur schlecht behandeln, so, was ist sein Wort, was er immer sagt, willst du dann nicht mit mir zusammen sein oder irgendwie sowas? Und sie sagt dann immer so, doch, und ich werde das machen und ich werde dich verletzen. Und sie sagt, doch, irgendwie so, ne? Da sind manchmal so Szenen, wo ich finde, die Tonalitäten des Films ergeben tatsächlich was Neues, Interessantes. Es ist so ein bisschen zu drüber, zu campy und gleichzeitig ist es so eine Art Dark Romance, die man nicht so oft vielleicht sieht aktuell im Kino. Da traut sich der Film so ein bisschen was. Aber so richtig was daraus gemacht ist, wenn sie dann wirklich angebunden ist als Hund, dann hat es wieder diese Lächerlichkeiten einfach. Und ich finde auch da, ja, kam es für mich nicht so ganz zusammen. Aber vielleicht müssen wir doch noch mal einmal, was denkt ihr denn, ist hier der Konflikt eigentlich? Also in Emerald Fennells, in Anführungsstrichen, Wuthering Heights Film. Was würdet ihr sagen, ist hier die Rolle der Sexualität? Und was ist jetzt hier der Konflikt? Weil man dachte jetzt, okay, wenn du alles auf 12 drehst, dann gib's mir doch wenigstens auf 12, dann mach doch wenigstens auch die krassesten Sexszenen irgendwie zwischen Robbie und Elodie, die ich je gesehen habe. Davon ist ja fast gar nichts im Film. Aber irgendwie will der Film ja schon irgendwas erzählen über sexuelles Verlangen, oder nicht?
Ich würde sagen, dass bei der Stelle, die du gerade hervorgehoben hast, in der Unterhaltung zwischen Isabella und Heathcliff über ihre zukünftige sexuelle Beziehung, da eigentlich für mich genau der Ton entglitten ist und alles, was ich jetzt gerne auf deine Frage als Konflikt wiedergeben würde, nämlich die Begrenztheit der Mittel versus was man sich wünscht, ja, genau da nicht mehr funktioniert, weil in dem Moment auf einmal versucht wird, in Anführungsstrichen modernes Gespräch über Einvernehmlichkeit, in Anführungsstrichen, darzustellen, was irgendwie dann gar nicht passt zu dem, was ich vorher gesagt habe, weil Isabella eben gar keine richtige Wahl hat. Das ist der einzige Mann, der überhaupt in ihrem ganzen Dasein auf dieser auf diesem Anwesen überhaupt zu, also zur Verfügung steht. Und sie ist möglicherweise auch in ihn verliebt, das will ich jetzt nicht absprechen, aber sie hat die Wahl gar nicht. Und da ist so ein krasses Machtverhältnis ja da, das man auch nicht wegreden kann. Und in dem Moment eben mit modernen Dialogen und auf Augenhöhe zweier Partner kommen zu wollen, wenn der ganze Film vorher aber ausgedrückt hat, eigentlich kann ich mich gar nicht entscheiden, ich kann mich nie entscheiden, ich bin gefangen in meinen Umständen, da funktioniert es halt gar nicht mehr. Und dann muss ich leider sagen, habe ich auch keine gute Antwort auf deine Frage. Und es wird nur schlimmer, wenn wir es jetzt gleich zum Buch hinübertragen und dann damit vergleichen. Aber ja.
Meine Antwort darauf, was der zentrale Konflikt ist, wenn ich den Film schaue, wäre schon, was für hässliche Menschen werden aus uns, wenn wir ökonomischen Gefällen unterliegen? Also was macht die Welt aus einer Liebe, die doch hätte sein können, es aber eben aufgrund der sozialen Barrieren verunmöglicht? Das steckt da zumindest drin. Wie gesagt, wie es durchexerziert, steht noch mal auf einem anderen Blatt. Und es ist so reizlos, es immer darauf runterzubrechen. Ich habe mir auch zum Glück erst im Nachhinein dann die Interviews mit Fennell durchgelesen, aber wenn sie es runterbricht, was der Konflikt für sie ist, beziehungsweise warum sie diesen Film machen wollte, dann beruft sie sich ja selbst darauf, auf die eigene Leseerfahrung, ich weiß nicht mehr, ob sie 14 war oder 16, und betont die eigene körperliche Erfahrung, die sie dabei hatte, und dass sie daraus einen physischen Film machen wollte, beziehungsweise einen Film, der für das Publikum physisch unmittelbar erfahrbar ist. Und ich glaube, das hatten wir eingangs, ohne zu sagen wollen, da kann man sich gut im Kreis drehen, damit steht und fällt, glaube ich, auch dieses Seherlebnis. Man kann punktuell was anderes denn sehen, aber wenn man nicht angetan ist von dieser Sexualität oder auch von dem Longing, was mich eigentlich immer noch mehr interessiert, und das war ich nun leider nicht, dann hat Wuthering Heights nicht so viel zu bieten. Wenn man das aber fühlt, wenn man es sieht, wenn man nachempfinden kann, will ich überhaupt nicht ansprechen, dass dieser Film auch sehr gelungen sein kann. Und ich finde es schön, Atlanta, dass du das hast. Aber ich muss sagen, gerade dieses Longing ist mir in den anderen genannten Filmen, die im Gothic-Novel-Bereich mitschwingen, so zentral, wo es wiederum andere vielleicht nicht unbedingt in den Vordergrund gerückt haben. Beispielsweise bei Nosferatu. Das hatte ich hier halt einfach gar nicht. Also was die Longing-Momente sind auch, wo irgendwie wirklich ein Sehnen drin ist, das hat sich bei mir nicht übertragen. Ich erinnere mich exakt an eine Stelle, wo ich so ein bisschen überrascht war, wie das die Dynamik zwischen den beiden dargestellt wird. Und das war der Moment, als sie sich eigentlich gegenseitig offenbaren, als klar wird, es ist auch was Sexuelles zwischen uns oder zumindest ein sexuelles Verlangen, und er so in ihre Corsage greift und sie kurz vom Boden anhebt. Mhm. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen, das war tatsächlich mal interessant, und hätte der Film vielleicht noch mehr dieser Art bereit gehabt. Sonst begrenzt sich ja das Sexuelle und das Verlangen nacheinander ja auch auf so eine schnelle Montage, wo wir sie mal irgendwie in der Kutsche sehen, mal irgendwie tatsächlich auf den Wuthering Heights sehen, also an verschiedenen Orten recht schnell. Aber dieses Longing, dass das so aufgebaut wird, dass es mir nachempfindbar gemacht wird, das hatte ich einfach nicht in dem Film.
Vielleicht kann man schon überlegen, ob nicht der, weil Sex wird schon in unterschiedlichen Arten ja tatsächlich gezeigt in diesem Film irgendwie, und vielleicht ist der Sex und der Klassenausbruch doch hier irgendwie so, also vielleicht ist das der Orgasmus oder die Frage, kann man quasi ausbrechen aus der eigenen Rolle, und hat das was Orgiastisches vielleicht? Also wir haben ja ganz viele so metaphorische Sexszenen, die ja fast die explizitesten eigentlich in dem Film sind, ne? Also eine Schnecke kriecht über ein Fenster oder Teig wird geknetet oder diese ganzen Sachen, ja, das sind ja so fast eigentlich die explizitesten Sexszenen, die wir sehen, und das sind ja welche, die anscheinend, also der Film ist hauptsächlich aus Cathys Sicht, habe ich das Gefühl, ne? Margot Robbie wird auch nicht so stark sexualisiert wie Jacob Elordi in dem Film, also so dieser wahrscheinlich weibliche Blick ist irgendwie so recht klar und kann ja dann für sie vielleicht so ein Ausbruch sein, etwas, das so unter der Oberfläche die ganze Zeit so schwelt auf jeden Fall, und der Sex, der dann möglich ist in dem System, quasi in den Rollen, die man hat, das ist ja ein sehr langweiliger Sex, ja, also der eine irgendwie, oder du hast ihn ja sogar, Clara, so ein bisschen als doch gewaltvoll, ne? Also man muss sich dann die Augen zuhalten, aber es kommt auch ein bisschen rüber, als der bringt es einfach irgendwie nicht so, der Typ, also dieser Sex ist langweilig. Dann der Sex, der wirkliche Ausbruch Wäre tatsächlich, ist ja fast so ein, ich weiß nicht, so wie so ein Blümchensex, also beide wirklich Lust dran haben, aber der gar nicht uns auf so eine explizite Art gezeigt wird, wenn das wirklich passiert. Und der andere, der möglich ist, der ist ja dann quasi dieses BDSM irgendwie so, wo der dann wirklich so die Unterwerfung ist. Also man hat irgendwie das Gefühl, so ein richtiger Sex ist eigentlich nicht möglich in dieser Welt jetzt aufgrund dieser Klassenumstände. Wahrscheinlich könnte man sagen, da ist irgendwie noch hier so ein Bild drin. Was ich nur ganz witzig finde, ist, im Buch ist es ja wohl so, und sie sagt das auch im Film, dass die sich ja nicht lieben. Sie sagt sogar im Film sowas, because he's handsome, sondern aufgrund etwas anderes, ne? Also, weil sie selber irgendwie sagt von sich, ich bin eigentlich Heathcliff. Also im Buch ist es irgendwie so, dass die beiden etwas verbindet. Man könnte zum Beispiel sagen, er ist ja eigentlich dunkelhäutig im Buch und ja auch eh ein Außenseiter, kommt aus armen Verhältnissen, also ein Ausgestoßener der Gesellschaft. Und sie auch so ein bisschen, also weil sie auch so ein bisschen aufmüpfig ist als Mädchen in dieser Familie, was eigentlich auch nicht passt. Und diese quasi Ausgrenzung und das gemeinsame Aufwachsen, das schweißt sie zusammen. Und das will uns der Film auch sagen. Aber im Film, finde ich, denkt man die ganze Zeit, na gut, ihr seid halt die beiden Superstars und attraktivsten Leute hier, irgendwie, die da so rumlaufen. Also der Film hat ja gerade eine ganz große Oberflächlichkeit eigentlich, indem er sagt, guck mal, Jacob Elordi, sieht der nicht geil aus irgendwie so und nicht so der arme, ausgestoßene Typ so ungefähr. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und für mich hat das auch so zu Irritationen geführt, irgendwie so diese Gleichzeitigkeit. Aber ich würde sagen, wenn der Film eins so für sich hat oder eins hat, was besonders ist, dann ist es diese seltsame, cringige Sexualität mit Klassenausbruchsgeschichte, die irgendwie so erzählt werden will. Aber ich sehe es wie du, Arabella, so gefühlt habe ich das irgendwie auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall versucht vielleicht. Ja,
ja, ich würde schon trotzdem dem Film auch noch mal zugutehalten, dass er auf einem Punkt endet, wo dann dieser Ausbruch doch nicht möglich ist. Mhm. Ja, für eigentlich niemanden. Und nichts von den Plänen, die jeder hatte, funktioniert. Und dass das auch, um noch ein letztes Mal auf das Setdesign und die Kostüme zurückzukommen, auch konstant im Film geforeshadowed wird mit einem blutroten Boden oder mit einem
I think I'm gonna die in this house, sagt Charlie XCX, ne, wenn der Film quasi losgeht, auch in diesem
genau.
Song. Ne?
Ja, oder sie läuft einmal an dem geschlachteten Schwein vorbei und ihr Rock ist voller Blut. So, wir haben die ganzen Szenen, wo Fische oder Blutegel in einem Glas gefangen sind. Ich finde, der Film macht schon deutlich, okay, für niemanden in diesem Film funktioniert es gut. Und die Person, die die allergrößten Hoffnungen oder die am weitesten den Arm ausgestreckt hat, sich alles zu nehmen, was sie will, Kathy, für die funktioniert es halt leider am allerwenigsten auch noch. Und das will ich dem Film schon auch noch zugute halten, dass der da relativ brutal ist und das nicht verliert. Also über den Film hinweg so diese Fallhöhe aufzubauen. Ja.
Ich glaube, der Film hätte für mich sogar auch deutlich besser funktioniert, hätte er das, was du gerade beschrieben hast, Atlanta, verstärkt. Oder würde er nicht selber immer wieder damit brechen? Aber ich würde mal eher in eine Fragehaltung reingehen. Wie hast du Momente empfunden, wie zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir noch nicht, wenn Kathy dann tatsächlich umzieht zu dem Nachbarn und dann wird ja auch sehr übertrieben dargestellt, wie sie hofiert wird dort, dass es ihr eigentlich sehr gut geht. Sie ist natürlich dennoch nicht glücklich, weil sie sich eigentlich nach Heathcliff sehnt. Und dann gibt es einfach immer wieder so, für mich sind es verspielte Details, die aber irgendwie einfach für sich stehen und ich weiß nicht, wie ich sie zu nehmen habe, mit welcher Intention sie da sind. Nicht, dass sie unbedingt einen Grund bräuchten, aber sie widersprechen meiner Meinung nach eben gerade diesem, was du gerade beschrieben hast, wo man mit einer Symbolik arbeitet, die da eben tatsächlich zu was hindeuten soll. Als Kathy nämlich in dieses Haus geht, dann wird ja zum Beispiel auch gesagt, wir haben das Zimmer gestrichen in deiner Hautfarbe. Und dann ist ja der Gag irgendwie, wenn man näher rangeht, dass sogar ihre Sommersprossen mit aufgenommen worden sind. Und es gibt solche Art des Humors ja auch immer wieder, also auch wenn die bereits erwähnte Isabella Linden dann so ein Freundschaftsbuch für Kathy macht und das dann so aufschlägt und dann sieht der Pilz, den sie da eingebastelt hat in dieses Freundschaftsbuch aus dem Phallus-Symbol.
Das habe ich verdrängt, diese Szenen.
Aber genau, wie das ist halt auch so ein spezieller Humor. Das eine ist nochmal eben das Letztere, sehr sexuell konnotiert, das andere ist einfach irgendwie sehr obsessiv. Und warum ich versuche wirklich zu verstehen, warum wollte Emerald Fennell beides? Weil es gab ja genau diese starke Symbolik, Atlanta, die du gesagt hast, dieses Foreshadowing, und das ist ja auch schon ganz am Anfang mit besagtem Gehängten mit drin. Das hätte man so schön konsequent auf was zulaufen lassen können. Warum haben wir diese komischen Cringe-Momente? Ist das intendiert, frage ich mich tatsächlich. Und was ich mich auch frage, ist, wenn wir dann schon brechen, wenn wir diese Ernsthaftigkeit gar nicht wollen, dann stört es mich auch tatsächlich, wenn wir das Ende so haben, wie wir es haben. Weil wenn wir dann schon eher eine Erotikshow oder eine, ja, zu Teilen zumindest daraus machen und die sich selber nicht ganz so ernst nimmt und die manchmal auch ins Lächerliche geht, warum muss dann doch wieder feststehen, wie das für die Frau zu enden hat? Also da genau an den falschen Stellen wurde für mich gebrochen mit Ernsthaftigkeit und an anderer Stelle, wo ich es mir vielleicht gewünscht hätte, wiederum nicht.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also wie auch bei den anderen Szenen, ihr schon ganz klar beschrieben habt, der Ton ist teilweise echt unklar und fällt mir auch schwer, da das als positiv, also die Empfindung, die ich hatte, gerade bei der Tapete oder bei diesem, ja, Bastelbuch, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, hatte, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich fand auch nicht, dass es im Sinne von Humor war, dass ich das jetzt als witzig empfunden hatte, sondern ich fand, ja, de facto cringe oder bis ins Unangenehme. Aber das ist ja auch in dem Moment, wie sich Cassie damit gefühlt hat und wie das eigentlich im Kontrast steht zu dem Moment, wo sie zum neuen Reichtum erlangt, da mit einer Sonnenbrille das für kurze Zeit genießt, dann wieder, wie gesagt, auf das Glas mit den Fischen geschwenkt wird, um zu signalisieren, ja, okay, es ist halt aber schon eine Art goldener Käfig. Wieder nehme ich wieder die Anführungsstriche vom Titel und dazu und die Tapete eben auch so, ja, okay, ich bin jetzt hier irgendwie in meiner eigenen Körperlichkeit gefangen, na toll, das fühlt sich blöd an. So habe ich es empfunden und ich komme damit klar, aber das stimmt schon, das ist nicht wirklich intelligent gesetzt, um die Message, die ich dem Film versuche, irgendwie zuzusprechen, gut zu unterstreichen, und fühlt sich teilweise übel an, ja, ist so. Und ich habe dann auch nichts dagegen, wenn man das als effekthascherisch oder als nur der Provokation willen gesetzt sieht, verstehe ich total den Einwand.
Ja, was sagt nicht, gibt es nicht Maxing und Mogging bei Gen Z, und man hat das Gefühl, wird viel Maxing betrieben, also es ist ja sehr viel irgendwie alles hochgedreht, aber es kommt irgendwie nicht, finde ich, so zusammen, dass man wirklich was Überlegenes hier so sieht. Also man hat wirklich das Gefühl, so jede Szene wurde ganz doll ausgestaltet und es sind tatsächlich irgendwie ganz interessante, manchmal irgendwie Bilder, die man so sieht, aber die sagen manchmal zusammen nichts so Starkes aus. Und wenn sie was aussagen, dann kommt oft noch jemand und erklärt es nochmal. Also es ist ja fast so, dass jemand erklärt, ja, das ist jetzt hier dein Gefängnis und wie fühlst du dich und wo ist eigentlich Heathcliff? Man hat so das Gefühl irgendwie so, es gibt nicht genug, was man hier auch spannend verschauspielern könnte manchmal so. Man muss auch so seltsam aneinander vorbeilaufen und dann sagt es nochmal jemand. Deswegen, ja, Charlie XCX sagt, I think I'm gonna die in this house. Dann wird das Haus selber der Körper, dann stirbt der Vater und wir sehen ganz viele Weinflaschen im Hintergrund halt aufgestellt. Was ein cooles Bild ist auf jeden Fall. Aber was irgendwie auch nur sagt, ja gut, er war Alkoholiker, das wussten wir schon so ein bisschen. Finde ich, so ist dieser Film irgendwie oft, dass wir was sehen und denken, ah, irgendwie nicht schlecht, und dann sagt es nochmal jemand und dann kommt es nochmal zum fünften Mal und man weiß nicht so genau, hätte man da nicht was anderes machen können oder hätte man, ich meine, der ist sehr lang, fand ich auch, 2 Stunden 16, also ich war sehr viele Berlinale-Filme gucken in letzter Zeit, aber das war der Film, wo ich so dachte, oh, wenn ich jetzt ein Handy hier rausholen könnte, würde ich vielleicht ein bisschen rumscrollen, bis der nächste Plotpoint kommt, aber vielleicht kommen wir mal zu solchen Points aus auch dem Buch. Denn der große Aufschrei ist ja unter anderem, dass Heathcliff im Buch als dark-skinned beschrieben wird. Das ist Jacob Elordi nun nicht. Also quasi diese Rassismusebene fehlt in Bezug auf seine Figur hier im Film. Gleichzeitig gibt es ja die Figur der Nelly, die ja mit einer asiatischen Schauspielerin hier besetzt ist, die dann tatsächlich nicht weiß ist wie im Buch. Ne? Also wir haben trotzdem diese Ebene irgendwie so ein bisschen drin. Das fand ich irgendwie so ganz interessant. Und das wurde mir auch so ein bisschen immer übersehen, wenn man über diesen Punkt spricht, würde ich sagen. Hat euch das hier gestört und hattet ihr vielleicht auch das Gefühl, was ich jetzt öfter gelesen habe, so die Nebenfiguren sind eigentlich interessanter und der Film nimmt sich nicht so ein bisschen die Zeit für sie. Das fand ich auch eine interessante Seherfahrung, weil man bei vielen von denen dachte, die sind eigentlich spannend, ah, jetzt ist wieder Margot Robbie und Jacob Eller, die sind wieder jetzt im Mittelpunkt der Kamera. Und ich dachte ja die ganze Zeit, das geht irgendwie positiv aus. Also deswegen dachte ich irgendwie so, oh Gott, das ist ja richtig unangenehm für diese Nebenfiguren. Aber da das ja auch noch alles scheitert, dachte ich dann am Ende so, okay, hier kommt ja niemand irgendwie lebend raus aus der ganzen Geschichte. Arabella, wie ging es dir mit diesen Nebenfiguren und mit der großen Kontroverse hier?
Wenn ich jetzt darauf schaue, wie dieser Film tatsächlich geworden ist, bin ich tatsächlich rückblickend froh, dass keine Person of Color besetzt wurde für Heathcliff, weil in dieser Gemengelage, also in einem Film, der sich wirklich eben meiner Meinung nach rein gar nicht für das Politische interessiert, dann noch irgendwie einen schwarzen Heathcliff zu besetzen, ohne dann zu thematisieren, was das nochmal an Unterschieden von Klasse und Herkunft mit sich bringt und wie das Gefälle zusätzlich beeinträchtigt von zwischen Cathy eben auch und ihm, das hätte ich wirklich unangenehm gefunden. Ich habe das Stichwort vorhin schon mal gesagt, dann wären wir bei Bridgerton. Ich finde Bridgerton auch in dieser Hinsicht leider sehr unangenehm. Also da haben wir auch ein Colorblind Casting, beziehungsweise wäre es Colorblind Casting, fände ich es da sogar in Ordnung, aber da wird dann irgendwie sowas beschworen wie, ach, der König hat sich in eine Schwarze verliebt und deswegen gibt es keinen Rassismus mehr. Worauf ich hinaus will, ist, wenn Emerald Fennell vorhatte, den Film so zu machen, wie sie ihn letztlich gemacht hat, finde ich es beinahe gut, weil dann, wenn das dann irgendwie wirklich auch in so einem Missachten der Thematik gemündet hätte, glaube ich, wäre es noch ärgerlicher gewesen. Was du zu den Nebenfiguren sagst, ja, ich habe mich eigentlich sehr lange an Nelly gehalten auch, auch weil ich Hang Chau sehr gerne mag, auch sehr souverän fand, wie sie diese Rolle gespielt hat. Ich hätte mir auch gewünscht eigentlich, dass sie vielleicht noch einen etwas größeren Part bekommt und fand sie eigentlich auch spannender im Hinblick auf das ökonomische Gefälle. Also sie ist ja jemand, der eigentlich rationaler agiert, vielleicht auch etwas abgeklärter als Cathy, also der sich mehr gewahr ist oder verinnerlicht hat, was möglich ist mit einem gewissen Stand und was nicht möglich ist. Deswegen habe ich sie auch sehr, sehr lange zumindest überhaupt nicht als negativ oder feindselig wahrgenommen, eher so als jemand, der Cathy bewahren möchte, schützen möchte, deswegen auch eben so handelt, wie sie handelt, also dass sie ja dann auch ein Geheimnis für sich behält beziehungsweise in Kauf nimmt, dass Heathcliff eben denkt, Cathy würde ihn nicht lieben, um eben Cathy davor zu bewahren, dass sie sich mit einer Beziehung zu ihm ins Unglück stürzt. Da, finde ich, war noch sehr viel eher nachvollziehbar innerhalb dieser Thematik, die wir da besprochen haben. Aber sie wird dann leider so ein bisschen fallen gelassen, meiner Meinung nach, beziehungsweise später, wenn sie eben auch mit Cathy umzieht, finde ich, hätte man noch näher bei ihr bleiben können, vielleicht ihr etwas mehr Nuancierung verleihen können. So sehe ich das auch ein Stück weit als verpasste Chance, aber dennoch unterm Strich als eine der interessanteren Figuren in diesem Film.
Ja, sehe ich sehr anders, wie man die Handlungsweisen der Figur innerhalb der Filmlogik interpretieren kann. Finde ich echt spannend, weil ich habe es ganz anders wahrgenommen. Aber jetzt erstmal noch zur großen Kontroverse. Natürlich ist es keine gute Cast-Entscheidung in dem Moment, wo man das Buch gelesen hat. Und ich habe das Buch eben nach dem Film gelesen. Das heißt, ich hatte keine Bezüge zu der Figur Heathcliff. Ich habe die in Emerald Fennells Film das erste Mal kennengelernt und erst danach gelesen. Aber in dem Moment, wo man dann das Wissen aus dem Buch hat, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Und es ist für mich ein Riesenunverständnis, warum man überhaupt den Bezug zum Buch braucht, wenn man eigentlich nichts von dem Buch erzählen möchte. Und zur Besetzung der Figur Heathcliff gehört ja nicht nur dazu, das Whitewashing-Thema, sondern auch generell Heathcliff als Figur gar nicht die Anti-Heldenreise, wenn man es so nennen möchte, oder die Charakterentwicklung und die Brüche zugestanden werden, die es im Buch gibt und worum es geht. Und die Verhältnisse, was die Ständeregeln angeht, was das Ansehen angeht, was Cathys Bezüge zu dem Bild, von dem sie träumt, was sie gerne wäre, versus wie ihr Leben mit Heathcliff wäre, sind ganz andere als im Film, weil im Film für mich wirklich nur das Materielle eine Rolle spielt und im Buch ist es viel vielschichtiger, viel tiefer und man nimmt da eigentlich nur den Namen dieser Figur raus und es ist ein bisschen, also sinnbefreit, um ehrlich zu sein, dieses Unterfangen.
Darf ich noch ganz kurz noch mal reingehen? Sorry, also ich glaube, ich habe es eingangs nicht gesagt. Also mich stört natürlich auch die Tatsache, dass hier Whitewashing betrieben wird. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn der Film so ist, wie er ist, bin ich fast, also ne, also genau, wenn man es von vornherein anders gestrickt hätte, dann natürlich, und das wäre die beste Variante gewesen, aber so wie er nun gebaut ist, dieser Film, glaube ich, wäre es schauderhaft gewesen, dieses Thema noch mit zu behandeln unter diesem Aspekt, wie sie eben passiert.
Ja, also gehe ich völlig d'accord, sorry, also falls ich das nicht klar genug gesagt habe, ich verstehe ich absolut alles, was du gesagt hast, und das Problem ist allein für mich eben nicht nur im Casting, sondern allein schon, wie die Figur geschrieben ist und was alles von dem Charakter einfach weggenommen wird, was Kern des Buches ist. Also,
es war für mich nämlich ein bisschen überraschend tatsächlich, als er zurückkommt und dann auf einmal so abdreht. Also ich habe das irgendwie als sehr plötzlich wahrgenommen, diese Zerstörungswut, die auf einmal so in ihm hochkommt, und die ist im Buch ja wohl viel, viel länger aufgebaut irgendwie so, ne? Also, dass er sich dann tatsächlich zu dieser absolut diabolischen Figur irgendwie so entwickelt, die auch immer sowas Unverstandenes hat, fand ich tatsächlich irgendwie dann sehr rasch, und durch natürlich auch die vielen Gags und so, die im Skript sind, dann auch so ein bisschen lachhaft tatsächlich. Aber Clara, du wolltest doch sagen, was zu den Nebenfiguren sagen, oder? Bevor wir dazu
Ja, also genau, also nur, weil ich das auch einen sehr guten Punkt fand, Arabella, wie viel Raum am Anfang eben Nelly bekommt, im Film jetzt, ja, im Film, und dann später nicht mehr, sehe ich genauso. Und sie war eigentlich einer der spannendsten Charaktere, und sie ist auch meines Erachtens nach der Schlüssel, die anderen Charaktere noch mehr zu verstehen.
Sie erzählt auch das Buch, ne?
Kann man wiederum auch kritisch sehen. Genau, ja, also sie, das ist wenigstens der Link zu den verschiedenen Perspektiven, zu sagen, sie als Person in diesem Gefüge ist total wichtig, um überhaupt die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu entschlüsseln, weil sie in einer Position ist, wo sie alles mitbekommt, aber relativ wenig Handlungsmacht einfach hat. Aber die sie hat, die nutzt sie. Und ich habe sie ganz anders wahrgenommen, und das meine ich jetzt aber, also es wird ein bisschen knifflig für mich, das auszudrücken, dass man sie nicht in einem negativen Licht sieht. Ich meine es durchaus positiv, sondern ihre Handlungen sind erstmal so gesetzt, um sich selber auch ökonomisch abzusichern. So, und das ist weniger egoistisch, als ich es jetzt ausdrücken kann, weil das eben ihre einzige Chance ist. Und der Moment am Anfang, wo Cassie ihr sagt, ja, wer würde, also frei irgendwie versucht zu zitieren hier, wer würde dich schon heiraten wollen, oder du kannst keine Kinder haben, oder wen könntest du denn heiraten? Irgendwie so. Brutal schlimm. Ich meine, wie fies ist das? Und diese Szene finde ich ja total wichtig. Es bricht einerseits Cassies Charakter, also ist einer der vielen Dinge, warum sie nicht sympathisch ist. Die andere Sache, es macht aber deutlich, ja, es ist nun mal so, Nelly hat keine andere Möglichkeit, als auf die umstehenden Figuren so einzuwirken, dass sie zumindest irgendwie ökonomisch abgesichert ist. Und natürlich ist die Ehe zu Linton für sie auch ihre Zukunft und ihre Basis, und sie muss sich da dranhängen und sie muss dafür sorgen, dass das stattfindet. Weil wo bleibt sie denn, wenn Kathy jetzt mit Heathcliff irgendwo durchbrennt und das war's? Das geht nicht so. Und sie hat aber trotzdem noch so viel Empathie, dass jedes Mal zum Beispiel, wenn es um die Schwangerschaft geht, sie wirklich mehr Sorge um dieses Kind hat als Cassie. Und diese Momente, die dann später wirklich sehr vereinzelt kommen und sie nicht genug Raum kriegt, sehe ich ganz genauso, finde ich total stark. Weil da merkt man, obwohl die überhaupt keine Empathie haben müsste, weil sie ist in so einer Abhängigkeit und so einer, wird so schlecht behandelt, fühlt sie trotzdem noch so mit, dass ich den Charakter total gut fand. Und dass immer diese Spitzen auch, wo Cassie quasi ja auch auf Nelly verbal schießt mit, bei Romeo und Julia, da war ja auch die Bedienstete schuld oder so, ja. Ich finde, der Film versteht schon, dass Nelly es nicht böse meint, so ein ganz im Gegenteil, und macht es gut, aber das ist nicht klar ausformuliert und auch da wieder tonal verwirrend, dass es leider nicht richtig funktioniert. Aber deswegen, ja, also wollte ich nochmal sagen, Nelly ist eigentlich der beste Charakter in dem Film, meines Erachtens nach.
Und ich finde schon, dass der durch die Casting-Entscheidung halt dann so ein bisschen auch ethnisiert wird, dieser Charakter, auf so eine Art. Und dann so die Frage ist, also, weil er sagt ja dann genau, wer würde dich aufnehmen? Und ich habe es dann schon so in einem Film, wo sonst nur Weiße mitspielen, dann so gelesen, als du kannst eigentlich nirgendwo hin. Du hast Glück, dass du hier bist, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Muss jetzt nicht so gemeint sein tatsächlich, aber da es ja auch bei Jacob Elordi diese Vorwürfe gab, dass es da nicht gemacht wurde, dachte ich dann hier, okay, interessant, dass man diesen Charakter dann irgendwie irgendwie so zeichnet, ja. Gut.
Ja, fair, obwohl Joseph auch nirgendwo hin kann. Joseph kann auch nirgendwo hin. Und hängt da. Also.
Ja, es ist für mich, dass man, also ich bin sehr dankbar um die Besetzung, weil ich die Besetzung eben auch sehr gut fand, aber ob ich es jetzt wirklich zugute heißen würde, dem Film, also dass man das ja dann zumindest hier ausgeglichen hat, so weit würde ich nicht gehen, weil es ist, finde ich, fast noch ein bisschen komischer oder unangenehmer, wenn man sagt, ja, der Held, also unser Held, das muss schon Jacob Elordi sein, Jacob Elordi, aber in der Nebenrolle können wir ja dann vielleicht doch noch irgendwie jemanden of Color besetzen. Das, ja, also ich finde es gut, dass es so ist, aber ich würde nicht sagen, dass der Punkt sich dadurch, der Film dadurch irgendeinen Bonus bei mir erspielt hat, durch die Handlung.
Ich kann auch immer nur, glaube ich, bewerten, wie dann der Film so ist, ne, so ich weiß, genau, klar, ich finde, an sich finde ich es auch okay, dass man das irgendwie durchwirft und irgendwie anders castet, als es im Buch ist. Da muss man halt immer gucken, was kommt dann dabei raus und wie ist das da? Ich habe die Verfilmung von Andrea Arnold gesehen, von 2011, da ist es ja so, weil es ist ja in anderen Verfilmen auch so, ne, dass es nicht auf Color besetzt wird. Da ist es aber ja so und da hat sowieso dieses Düstere und so ist irgendwie noch mal stärker, fast kommt da, tritt da zutage. Aber das scheint an sich ja auch so eine Sache zu sein bei Wuthering Heights, dass man es manchmal irgendwie verkitscht und manchmal nicht. Und deswegen finde ich von Emerald Fennell auch interessant, dass sie jetzt sagt, naja, ich will es jetzt als diese große, übertriebene Liebesgeschichte inszenieren. Das ist ja eigentlich auch schon oft passiert, ne? Also was eigentlich aber ja gar nicht unbedingt im Roman eigentlich so ist. Deswegen ist auch so ein bisschen immer die Frage, was ist jetzt hier eigentlich genau diese Eigenständigkeit von dieser neuen Verfilmung. Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu dem Film? Sollen wir mal Richtung Ende gehen? Habt ihr noch irgendwas auf der Liste?
Naja, ich würde zumindest schon, mache ich jetzt vielleicht noch mal eine größere Frage auf, aber ich würde schon zumindest noch mal die Frage in den Raum stellen, okay, muss ich denn werkgetreu verfilmen und welche Änderungen machen Sinn und welche nicht? Und ich finde gerade hier wirklich ein seltsam, also ist was Seltsames passiert, weil es das Buch in eine Art Fanfiction-Situation bringt und die Regisseurin, Arabella, du hast ihre Interviews vorhin angesprochen, aus der Perspektive kommt, mit 14 habe ich das Buch gelesen und es hat sich so angefühlt und jetzt seht ihr hier, wie das meine Version war und schneidet davon 80% des Buches weg, sozusagen. Und wir haben eine Fanfiction und alle Fans des Buches aber finden es leider grauenvoll. Oder nicht alle, aber die sehr laute Stimme im Internet finden es auf keinen Fall wirklich eine Art Fanversion. Und andere Möglichkeiten oder neue Perspektiven auf das Buch bringt es auch nicht. Und dann frage ich mich schon, kann man es trotzdem machen? Oder wäre der Film besser gewesen, wenn man ihn einfach nicht Wuthering Heights nennt, sondern einfach einen neuen Titel und andere Namen erfindet? Oder was fange ich eigentlich damit an, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier diese Adaption, die keine ist?
Ich bin eigentlich gar niemand, der sagt, das muss irgendwie werkgetreu sein. Ich finde es immer spannend, wenn man beides miteinander vergleicht. Ich hatte das ja auch bei Poor Things, hat mich das sehr verfolgt. Mhm. Manchmal erkennt man ja auch die Schwächen einer Verfilmung erst, wenn man weiß, was hätte sein können, wenn man das Buch liest. Das habe ich ja in dem Fall gar nicht, beziehungsweise es ist so lang her, dass ich nicht sagen kann, da ist einem jetzt was durch die Lappen gegangen. Und ich finde, ein Film darf auch für sich bestehen, ohne dass er da irgendwie werkgetreu ist. Mir persönlich ist immer wichtig, dass er den Kern, die Idee einfängt und wenn er es nicht tut, dass er das zumindest irgendwie kenntlich macht. Und da könnte man ja auch wieder sagen, Fennell macht wieder beides. Also ich mag, glaube ich, nicht so sehr, dass sie sich immer so ein bisschen, indem sie vieles antäuscht, aus der Affäre zu ziehen versucht. Vielleicht kann man das ja immer, man kann das, glaube ich, auch sympathisch finden und als spielerisch. Aber einerseits haben wir Wuthering Heights ja in Anführungsstrichen, was man ja sagen könnte, gut, das ist schon Augenzwinkern, das ist schon eine Art von Distanzierung. Auf der anderen Seite ist es dann doch wieder, was, die biggest love story oder biggest romance of all time? Also, ich glaube, sie tut sich selbst damit keinen Gefallen, würde aber sagen, nein, mich stört gar nicht zentral, dass man hier nicht werkgetreu ist. Mir gefällt einfach nicht, wie das Ergebnis ist, beziehungsweise ich empfinde es als relativ schal, finde es aber total in Ordnung und das gibt es ja auch zuhauf, dass Leute da dann ihre Freude haben.
Ich finde, man kann schon auf dem Grab tanzen von AutorInnen, die tot sind. Wenn das jetzt frei ist, dann kann man machen, was man will. Man kann das auch so nennen. Ich finde es eigentlich sogar auch noch witzig, dass man es in Anführungsstrichen hier hat und nochmal so ein bisschen zu sagen, ja, das ist jetzt so meine Version davon. Es ist eine eigene Version, das kann man auch auf jeden Fall auch sagen, finde ich. Es ist aber nicht eine so radikale Version, wie sie, glaube ich, selber denkt, indem sie diese Anführungsstriche macht und diese Sexszenen immer antäuscht und sowas. Und das, glaube ich, ist was, was so diese generelle Prüderie des Films dann, glaube ich, so ein bisschen ausmacht und warum der auch nicht so richtig einschlägt. Also sonst, ich glaube, dass man da auch andere Casting-Entscheidungen trifft und sowas, das wäre alles, wenn das ein unfassbarer Rausch wäre, irgendwie dieser Film oder ein Reigen oder weiß ich nicht was, ja, wenn der irgendwie so wie Sinners oder so, ja, wo so irgendwie die ganze Zeit auch irgendwie einfach wahnsinnig viel passiert, so, dann wäre der, glaube ich, auch besser angekommen, dieser Film. Wenn man dann aber so einen Film macht, der so ein bisschen so Stop-and-Go-mäßig ist, dann schauen die Leute halt auch nochmal ins Buch. Im Discord hat jemand geschrieben, ich glaube, Manuel war es irgendwie, also, warum sind jetzt alle auf einmal Wuthering Heights-Experten? Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass auf einmal jeder so, also im Buch war das ja irgendwie ganz anders. Da denke ich so ein bisschen, ja, man kann da ruhig was ändern, das ist irgendwie kein Problem. Aber wenn man es ändert und wenn man sagt, wir machen jetzt hier die große, weiß nicht, Rockoper draus oder die große Charlie XCX Eurovision Contest Show, weiß ich nicht, so ungefähr, dann erwarte ich mir das halt auch irgendwie so ein bisschen. Und dann, und so hat man halt dann doch so ein bisschen das vielleicht alles, ja, so verflacht und dann die Sachen, die spannend sind, wie das die Häuser dann Körper werden oder sowas, ne? Vielleicht nicht weit genug ausgereizt. Was wäre, wenn sie wirklich richtig verwachsen wäre mit dem Haus? Am Ende hätten Häuser Sex gehabt in dem Film. Irgendwie so. Also man könnte sich ja alles Mögliche vorstellen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie, also so, ja. Da ist vieles drin und man hatte viele Ideen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da hätte man noch mal ein paar Revisionen irgendwie machen müssen von diesem Film, vom Skript vielleicht auch und überlegen, wie können wir es doch noch mal darstellen, was können wir doch noch mal irgendwie machen. Oder man hätte es halt nur, also komplett schmalzig irgendwie als Liebesgeschichte, am Ende leben sie alle noch und sind glücklich, könnte man ja auch machen oder so. Also ich finde schon, wenn man sich so diesen Gestus zumutet, ich mach's jetzt extra so ein bisschen kaputt, euer Buch, dann vielleicht nicht nur durch den Cringe, obwohl ja natürlich auch noch mehr drin ist. Muss man diesen Film gesehen haben? Das ist ja immer die Frage am Ende. Was sagt ihr denn? Ich sag schon mal, nein, muss man nicht gesehen haben. Clara, ich glaube, du hast noch gar nichts gesagt, ne, zu dieser Literaturverfilmungssache, wie getreu muss das sein, kannst du jetzt natürlich auch noch sagen.
Ja, ich habe dazu auch keine Antwort. Ich finde es immer schön, wenn man eigentlich einen Charakter oder eine neue Perspektive auf die Geschichte nimmt. Ja, aber hier hat es halt leider eher, je mehr man das Buch kennt, desto weniger funktioniert der Film. Also muss man ihn gesehen haben? Nein, aber man kann ihn schauen und man kann ihn auch genießen und man kann dann danach das Buch lesen und dann ist es ein stimmigeres Bild als andersrum, würde ich sagen.
Nein, ich würde nicht sagen, dass man ihn gesehen haben muss. Ich würde sagen, wenn man ihn sich anschaut, rückblickend finde ich ihn interessant, wenn man ihn als Zeitgeistprodukt betrachtet, weil letztlich ist er vielleicht auch zeitgeistiger, als man zuerst meinen würde, aufgrund der historischen Verortung. Klingt jetzt etwas hart. Ich habe eben mit einer Gothic Novel gerechnet, ohne ihren Inhalt zu kennen oder zu erwarten, aber so wie es dann unter Emerald Fennell geworden ist, dass man doch vor allem auf die starken Bilder meiner Meinung nach achtet, auf einen sehr trendigen Soundtrack, so hat es dann doch eben sehr viel nach Instagram-Tauglichkeit und nach eher dem oberflächlichen und schnelllebigen gehascht. Und unter der Linse ist es vielleicht interessant, aber muss man ihn gesehen haben? Nein, würde ich nicht sagen.
Ja. Für mich tatsächlich das Handwerkliche, das, wo ich denke, schauspielerisch, was auch so die Opulenz angeht oder die gerade die Bewegung oder sowas, da wäre noch echt was drin gewesen. Der Schnitt ist ja auch ein Handwerk, ja, da hätte man ordentlich raffen können. Aber ja, vielleicht vorher Edibles oder ein Rauchen oder sowas, vielleicht fügt das diese Ebene hin, diese kleine Ebene zu, die mir noch gefehlt hat. Keine Ahnung, Wuthering Heights immer noch in den Kinos und läuft ganz gut, obwohl er so umstritten ist. Also Emerald Fennell wird, glaube ich, auch nach diesem Film nicht aus der Welt sein. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr empfehlen könnt, was ihr gesehen habt, was ihr gelesen habt oder so? Ich bin in den Vorbereitungen unseres Jim Jarmusch Specials, das kommt hier dann in ein paar Wochen, raus. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, krass, das ist so ein Regisseur, der für ganz viele, die ich so kenne, so mega wichtig ist. Im Discord haben es jetzt auch viele geschrieben, so das waren so die ersten DVD-Abende, wo man irgendwie Arthouse-Filme geschaut hat und so. Und ich glaube, in der Generation darunter, Gen Z, sind die Leute so, Jim wer? Was? Irgendwie, also Jim Jarmusch scheint so richtig so an dieser Generationengrenze verpufft zu sein, spätestens als The Dead Don't Die rauskam. Also das macht auf jeden Fall Spaß, sich diesem Kino jetzt nochmal so ein bisschen zu nähern. Arabella, hast du irgendwas zu empfehlen oder auf irgendwas hinzuweisen, was du gemacht hast?
Ich komme mir fast schlecht vor, darauf jetzt hinzuweisen, weil es so ein Kontrastprogramm ist. Aber es war ja gerade die Berlinale, das heißt, das waren nun mal auch die Filme, die ich gerade besonders intensiv geguckt habe. Und mein absolutes Highlight der Berlinale war Rose von Markus Schleinzer, ist etwas Kontrastprogramm, allein schon, weil es in Schwarz-Weiß gedreht ist. Ich halt mich sehr kurz, was die Handlung selbst angeht. Ich glaube, die ist weithin bekannt. Sandra Hüller spielt eine Frau, die sich als männlicher Soldat ausgibt nach dem 30-jährigen Krieg, um ein Gehöft am Rande eines Dorfes für sich zu beanspruchen. Und dann geht es vor allem um die Maskerade und die es aufrechtzuerhalten gilt. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man sagt, das macht natürlich Probleme, es wird verhängnisvoll. Sandra Hüller selbst ist ein Ereignis, wie sie diese Figur spielt. Also einerseits diese grimme Körperlichkeit ihr verleiht, gleichsam aber doch schafft mit Nuancen auch dieses zart Verständige durchscheinen zu lassen. Und ich würde sagen, ja, einerseits ist es natürlich ein Historienstück, aber Rose ist eben auch sehr daran interessiert, aufzuzeigen, wie historisch gewachsene Geschlechterrollen mitunter bis ins Heute fortwirken. Und mich hat dieser Film einerseits natürlich sehr traurig gemacht, aber auf andere Art und Weise auch sehr erfüllt, weil ich finde, da sind sehr, sehr kluge Beobachtungen drin. Und manchmal reicht es ja schon, wenn man den Eindruck hat, hier wird etwas gesehen, hier wird etwas genau wahrgenommen, um sich besser zu fühlen nach einem Kinobesuch.
Ja, ich war nicht ganz so überzeugt, aber ja, da wird es vielleicht eine kleine Debatte dann geben, wenn er rauskommt. Bin ich mal gespannt. Clara, hast du noch was?
Ich habe noch zwei Tipps für die Letterboxd-Watchlist, die man jetzt noch nicht schauen kann, aber man kann schon mal Ausschau danach halten. Und zwar das eine ist thematisch sehr nah dran an dem, zumindest an der Zeitepoche, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar ist es Victorian Psycho, ein Film, der hoffentlich dieses Jahr noch kommt und mit Micah Monroe in der Hauptrolle basierend auch auf wirklich einem phänomenalen Buch von letztem Jahr von einer Gouvernante berichtet, die in ein sehr reiches Anwesen kommt und da ihr Unwesen treibt. Und das ist nochmal eine Geschichte, die deutlich aggressiver und brutaler und brüchiger ist, als was jetzt ja Emerald Fennell versucht hat. Und vielleicht auch passend zum Thema, im Frühjahr kommt eine vielleicht auch thematisch ganz gut passende Komödie raus, How to Make a Killing, wo es eben um ein Mann geht, gespielt von Glenn Powell, der verschiedene Morde zu begehen hat, bis er an ein Billionenerbe rankommt und hier auch dieser sehr glossy Look mit dem Wunsch nach Reichtum, mit dem Wunsch nach sozialer Anerkennung verknüpft wird, dass man dann brutaleren Blick drauf gewinnt und den ja, kann man im April sehen.
Alles klar. Ja, dieses Thema wird uns wohl nie verlassen, oder? Die Leute treten sich bei den Reichen ein und dann bringen sie um. Ja, das werden wir noch bis an unser Podcaster-Innenende hier wahrscheinlich besprechen, diese Art von Film. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir über Wuthering Heights von Emerald Fennell gesprochen habt. Man kann euch auf Instagram folgen. Arabella, du schreibst viel und Clara, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, Atlanta Loves Movies, da kann man auch mal nachschauen. Ja. Danke euch fürs Gespräch.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Und genau, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder bei Marty Supreme. Macht's gut, bis dann.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.